Es ist angerichtet zu einem Filmmenü, das uns beinahe nach Disneyland oder Disney World, ich weiß es nicht, führt. Kennst du diese Jungle Cruise Attraktion, auf der dieser neue Film basiert, der jetzt im Kino angelaufen ist und auch bei Disney Plus startet?
Ich glaube schon, aber ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen. Ich meine, ich hätte ihn mal entweder in L.A. oder in Orlando irgendwie besucht.
Mhm.
Aber ich glaube, dass die jetzt so ein bisschen unspektakulärer ist, wenn man eben die mit jetzt zum Beispiel der Pirates of the Caribbean Bahn dann da vergleicht.
Mhm, okay.
Und ich meine, das sind ja beides so in etwa dieselben Arten von Fahrten.
Ja, das soll, ich glaube auch, einfach eine eher langsame Sache, wo man da irgendwo durchfährt und dann am Rand irgendwelche Tiere stehen sieht und so Animatronics halt, so in die Richtung. Mhm. Von dem
ja,
her.
Und da fährt man, glaube ich, auch mit so einem Bötchen, aber
ja.
Ich habe jetzt nicht so die wirkliche Erinnerung dran. Keine Ahnung, ob die Erinnerung, die ich habe, irgendwie davon geprägt ist, dass ich da jetzt schon im Vorfeld von dem Film da öfter mal noch so Ausschnitte gesehen habe von dieser Bahn.
Die wird auf jeden Fall jetzt nochmal geupdatet oder wurde vielleicht schon geupdatet, wie auch Pirates of the Caribbean ja nach den Filmen nochmal angepasst wurde entsprechend.
Da weiß ich, dass ich sogar vor dem Film und nach dem Film drauf war. Und da den Unterschied auch gesehen habe, weil da haben sie ja dann irgendwie Jack Sparrow dann auch noch eingebaut und sowas und sich da sehr dann an den Film orientiert. Und ich finde, das passt doch jetzt schon ganz gut, weil der Vergleich zu Pirates of the Caribbean ist ja auch bei den Filmen, bei dem Film Jungle Cruise jetzt nicht irgendwie von der Hand zu weisen.
Das ist so eine echt wieder alles mal in den Kochtopf geschmissene Mischung aus Elementen von verschiedenen Pirates of the Caribbean Filmen. Aber halt auch dem Brandon Fraser die Mumie und halt dann noch hier versucht, irgendwie Indiana Jones auch nachzumachen, auch mit dieser ganzen, ja, Abenteuerfilmart kommt man ja eigentlich gar nicht drum herum, aber es wirkt halt sehr wirr zusammengeschmissen aus, aber auch dann Sachen. Es gibt ja da zum Beispiel auch so ein paar Fantasy-Kreaturenartige Sachen, also es sind jetzt keine Riesenspoiler, die wir hier machen. Die wirken dann teilweise wirklich eins zu eins wie so schlechtere Fakes von Sachen, die man genau so aber in zum Beispiel Fluch der Karibik gesehen hat.
Es ist natürlich wieder einfach extrem formelhaft, wie der ganze Film aufgebaut ist. Und du spürst an manchen Stellen mehr als an anderen, aber du spürst wieder, wie diese Checkliste irgendwie so abgearbeitet wurde. Und manchmal passt es dann auch nicht so wirklich rein. Da wird dann irgendwie so eine Szene reingeschrieben, weil man irgendwie das und das noch abarbeiten muss. Oder weil es das in einem anderen Film gab, muss man das da auch irgendwie unterbringen, weil man sich davon erhofft, dass das deswegen vielleicht auch besser funktioniert. Das war hier wirklich, du hast gesagt, manchmal ein bisschen wirr von der Zusammenstellung. Aber ich muss jetzt auch sagen, jetzt für so ein ganz junges Publikum war das jetzt auch nicht das Verkehrteste. Also ich fand jetzt nicht, dass der Film in der Hinsicht so super ärgerlich war. Also ich glaube, wenn den irgendwie so jemand unter 12 irgendwie guckt, hat er da schon eine ganz nette Zeit mit, weil es eben dann auch mal nicht irgendwie die hunderttausendste Fortsetzung von irgendwas ist, sondern auf eine gewisse Art, auch wenn er da sehr viel irgendwie von anderen Filmen kopiert, ist es dann doch nochmal irgendwie ein bisschen ein neuer Stoff. Hat so diese Dschungelthematik, was jetzt auch nicht so viele Filme haben. Hier der Dora the Explorer fällt mir da als letzter ein.
Der war aber besser.
Ja, natürlich. Natürlich war der besser. Der war ja auch überragend. Aber auch der spielt ja nur so wirklich zur Hälfte im Dschungel. Mhm. Und jetzt, wenn ihn so ein kleiner Junge oder ein kleines Mädel sich irgendwie anguckt und hat dann da so ein paar fantastische, bunt gestaltete Tiere und so ein bisschen diese Amazonas-Thematik.
Einen freundlichen, was war das, Gepard oder Leopard? Leopard, ne, oder?
Ja.
Ja, auch so CGI-mäßig natürlich immer so an der Schwelle zu, sieht ein bisschen nicht so überzeugend aus, aber sieht trotzdem auch nicht günstig aus. Also,
ja, genau.
Dieses Mittelding. Und der Film hat ja auch 200 Millionen gekostet.
Ja. Ja, und das sind ja auch gerade dann so Sachen, als Kind fallen dir das, fällt ja sowieso nicht so auf, wenn dann da irgendwie so ein paar Effekte jetzt nicht so super überlebensecht aussehen. Es ist ja auch alles sehr cartoony irgendwie und ich sag mal, alles, was älter als 12 ist, ist jetzt schon vielleicht nicht mehr so ganz die Zielgruppe, also man merkt schon, dass es für sehr junge ist. Ja, die Noten, die dann Pirates of the Caribbean, gerade der erste Teil, irgendwie dann sehr gut getroffen haben, verpuffen dann hier auch so ein bisschen, weil man hat es dann eben irgendwie da auch schon gesehen und es ist hier auch alles nicht ganz so super auserzählt und es fühlt sich auch nicht so, ja, so magisch an, wie das so ein Fluch der Karibik getan hat, sondern alles irgendwie so ein bisschen oberflächlich. Aber ja, darüber hinaus, ich fand ihn jetzt auch nicht super ärgerlich.
Ich fand ihn aber schon ärgerlich, weil...
Wenn du jetzt auf ein bestimmtes Thema zukommst, dann fand ich ihn auch sehr ärgerlich.
Aber ja, da wollte ich auch noch später zukommen. Ich weiß auch direkt, was du meinst. Aber die Ästhetik des Films, also gerade dafür, dass er so teuer ist, die war halt wirklich ja auch so gesamtkünstlich mit dieser ja sehr wie am Computer erzeugten Lichtstimmung überall. Und aber auch besonders am Anfang war das auffällig, als die... Es geht ja da um so einen Bootstrip in einen Dschungel, in ein Gebiet, was eigentlich niemand da so betreten soll. Und da gibt es ja ganz viele Legenden. Und da ist halt eine junge Frau auf der Suche nach einem Ding, was an einem Baum wächst, wo man irgendwie mit unsterblich oder zumindest seine Krankheiten heilen kann und all solche Sachen. Diese typische Suche nach dieser sagenumwobenen Frucht- oder Baumgeschichte, die dann immer irgendwo im Urwald sowas wie ewiges Leben verspricht, und sie heuert dann The Rock an als einen ja dort touristenmäßig arbeitenden Bootsfahrer, also der Touristen da rumschippert normalerweise, um den so den Amazonas zu zeigen, und ja, überredet ihn dazu, dann mit ihr diese gefährlichere Route zu fahren und ja mit so einer alten Schatzkarte da zu suchen, und daraus ergeben sich halt noch andere Sachen. Es kommen noch andere Parteien ins Spiel und verschiedene, ja, auch Fantasy-Elemente. Und ein Gegenspieler, der zwar keinesfalls selber eigentlich ein Nazi ist, sondern er ist der Sohn des, wenn ich es richtig verstanden habe, in der englischen Version, der Sohn des deutschen Kaisers kurz vor dem Ersten Weltkrieg, der da irgendwie so einen Vorteil natürlich verschaffen soll für die Deutschen. Der ist da mit so einem kleinen U-Boot unterwegs und ich habe jetzt gerade gesagt, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden in der englischen Version, obwohl Jesse Plemons das alles, also nicht alles, aber zwischendrin, besonders am Anfang, auf Deutsch gesprochen hat. Das habe ich fast wieder vergessen, aber das war das Einzige, was ich so scheiße fand, dass ich schon wieder lustig fand.
Ja, solche Sachen sind ja auch irgendwie meistens scheiße. Gerade wenn man sie dann als Muttersprachler guckt. Ich denke mal, in der deutschen Version wird das natürlich sowieso angepasst sein. Ja, ich meine, klar, er hat da voll den Effort reingebracht, dass er das alles irgendwie scheinbar auswendig gelernt hat, weil er ist ja offensichtlich kein deutschsprachiger Schauspieler.
Er hat auch diese Rolle scheinbar, also hatte ich den Eindruck, mit sehr viel Spaß und genussvoll gespielt. Und wir dürfen nicht vergessen, Kirsten Dunst ist ja seine Frau, die kann ja Deutsch.
Ja, sie ist ja sogar Deutsche.
Ja, eben.
Die genau. Bekannteste deutsche Schauspielerin, sage ich immer.
Ja, aber das sind halt auch so Sachen, die unterstreichen nochmal diesen Albernheitsfaktor, weil klar, bei Indiana Jones hättest du da halt einfach Nazis gehabt. Hier ist das halt so ein ulkiger, auch irgendwie deutscher, aber dann doch wieder eher so clownsartiger deutscher Bösewicht in Uniform.
Mhm. Aber das ist, was ich meine, es ist ja dann doch irgendwie auch eher für ein jüngeres Publikum. Das merkt man ja an mehreren Stellen. Der ganze Look ist ja auch bewusst irgendwie so gewählt. Das ist ja jetzt nicht so zufällig. Da sind ja dann auch Tiere dabei, die gibt es dann auch nicht wirklich, die dann alle so ein bisschen farbenprächtiger und unrealistischer aussehen. Das spielt ja dann schon da wirklich in so einem eigenen Disney-Kosmos, der jetzt nicht wirklich die Realität widerspiegelt. Und so ein Indiana Jones ist ja dann schon eher wirklich für ein älteres Publikum gedacht gewesen, auch damals, als er rauskam.
Ja, nee, total. Und ich würde auch sagen, dass der Film hier jetzt von der Beleuchtung und dem Ganzen her und dem Look, ich glaube nicht gewollt, aber er wirkte so kulissenhaft und auch so übertrieben ausgeleuchtet immer, dass er halt mir wirklich so vorkam, als wäre ich gerade in so einem Park, wo die Kulissen halt auch immer so super krass als Kulissen erkennbar sind.
Ja, und da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, ich weiß nicht, ob es absichtlich war oder nicht. Weil auf der einen Seite könnten sie dann natürlich ihre Attraktion besser verkaufen, dass es sich dann mehr so anfühlt, als wenn man wirklich in dieser Welt wäre.
Auch die ganzen Statisten und die Kostüme und so sahen halt einfach voll nach diesen typischen Freizeitpark-Klamotten und Darstellern aus.
Ja, aber ich sag dir jetzt, was ich gedacht habe, und das ist dann eigentlich was in die komplett gegenteilige Richtung aus Disney-Sicht gehen sollte, weil das, wo man am Anfang dann sieht, wie Dwayne Johnson da seine Tour macht und den Touristen da irgendwie diese Sachen da im Dschungel zeigt, diesen Scam, den er da abzieht, das ist doch im Prinzip die Attraktion von Disney, oder? Und inklusive dieser billigen, gefakten Wasserfälle, der Puppen als Tiere und sonst was. Und der Film zeigt eigentlich, dass ihre eigene Attraktion nichts anderes als ein Scam ist.
Ja, bloß, die würden niemals echte Betäubungspfeile einsetzen.
Gut.
Wo ich mich doch sehr drüber gewundert
noch
habe.
Noch nicht.
Ich habe gerade festgestellt, dass ich mir meinen French Press Coffee mit scheinbar komplett kaltem Wasser gemacht habe.
Das ist mir auch schon passiert.
We've all been
zweifelt
there.
Zweifelt man an seinem eigenen Verstand, ne?
Nee, aber ansonsten, auch der Plot ist halt sehr aus wirklich nahezu 1:1 so einzelnen Fragmenten von anderen Sachen zusammengesteckt. Und ich meine, ich habe ja auch schon als Vergleich die Mumie genannt. Ich meine, der war ja auch eher für ab 12 aufwärts und Erwachsene halt so ein Adventure-Fun-Action-Film, der aber auch was gruseliger und realistischer in der Darstellung versucht hat zu sein, der erste Teil, was halt so diese Mumieneffekte und so angeht. Wir haben ja etabliert jetzt, was der Film tatsächlich jetzt geworden ist und was er wahrscheinlich auch sein wollte. Nur trotzdem finde ich, was halt erzählerisch dann einfach auch für so einen Film echt nicht gut war, sind halt so Sachen wie The Rock und seine Wegbegleiter sind die meiste Zeit ihrer Reise da, werden sie als bestimmte Charaktere etabliert und ich gehe jetzt immer noch nicht in die Richtung, wo wir noch drüber reden müssen. Aber einfach nur so von der Dynamik zwischen denen, aber auch wie sie sich einfach für sich selbst verhalten. Und dann kommt plötzlich irgendwann dieser eine Moment, wo sie sich quasi gegenseitig, aber vor allem The Rock von seiner Seite aus, nochmal so ganz krass die ihre eigene Hintergrund- und Lebensgeschichte erzählen, wo sich dann so einige Rätsel auflösen und einige Erklärungen geliefert werden für Sachen, die dann auf der Reise passiert sind. Was ich aber dann so scheiße fand, war, du kriegst diesen fetten Exposition-Dump über The Rock und von da an ist er aber auch plötzlich wie eine komplett andere Person, die er vorher die ganze Zeit gar nicht war. Und es hatte überhaupt keinen Grund für mich, warum er denn vorher nicht genauso von der Art und Weise war, warum er sich verstellt hat vorher, so menschlich gesehen, einfach nur im Umgang mit den anderen und so. Und ab da, wo er diese Geschichte erzählt hat, war er plötzlich wie ausgewechselt, ein komplett anderer Charakter. Obwohl er eigentlich nur eine Geschichte erzählt hat und jetzt nicht irgendwie was erlebt hat oder gerade was Neues erfahren hat oder so, sondern er war eigentlich noch derselbe wie vor einer Minute.
Ja, also 90%, was innerhalb dieses Films passiert in der Story, ist auch irgendwie totaler Bullshit. Und wenn man da irgendwie die ein oder andere Sache hinterfragt, dann zerfällt da auch das komplette Konstrukt. Der Film war.
Warum so ein gewisses Dorf sein komplettes Dorf über Wasser gebaut hat, obwohl Wasser so mit der gefährlichste Ort für die eigentlich ist, wenn sie mal so nachdenken.
Ja, auch diese ganze MacGuffin-Sache da mit dieser komischen Frucht da oder dieser Blüte ist in meinen Augen ja auch total witzlos, weil sie haben keinerlei Möglichkeit, das ja irgendwie mechanisch oder künstlich nachzubauen. Das heißt, wenn sie dann eine so eine Blüte haben, dann können sie da vielleicht einen Menschen mitteilen und das war's. Also so mächtig kann das nicht sein, wenn du das dann kriegst. Da müsstest du schon.
Wenn sie Glück haben, überhaupt im richtigen Moment an so eine Blüte zu kommen,
ja, eben,
und das
genau.
Dann auch noch alles.
Was ich außerdem auch nicht so gut fand, war der Humor in dem Film, weil selbst wenn er für ein jüngeres Publikum ist, könnte der Film ruhig auch ein bisschen lockerer und witziger sein. Das ist für mich irgendwie alles so ins komplett Leere gelaufen. Die meisten Gags, die da drin waren, sind auch sehr flach ausgefallen und waren jetzt auch nicht wirklich so, dass man da selbst drüber gelächelt hätte. Das war irgendwie.
Ja, vor allem, sie basierten ja auch zu fast 100% einfach nur auf der Tatsache, dass The Rock so ein kräftiger Muskelprotzmann ist, dass der auch nicht so eine progressive Frau kennt, die da irgendwie von fern weit kommt. Eine progressive weiße Frau, die Hose trägt. Und sie ist halt die hemdsärmelige Frau, die den Männern so ihr Territorium streitig macht und ihr noch mitgereister Bruder, so der dritte im Bunde von dieser Heldentruppe da, von den Protagonisten, der ist halt schwul. Und das ist der Witz. Wenn er irgendwas Witziges macht, ist eigentlich immer the butt of the joke, dass er offensichtlich homosexuell ist.
Also
so habe ich das empfunden.
Ja, aber dann kommen wir doch direkt dann auch mal zu dem Thema, weil das ist ja das, wo wir jetzt hier die ganze Zeit drum rumkreisen. Disney kann es ja auch einfach nicht. Also entweder sie scheuen sich davor, die Thematik überhaupt anzusprechen in den bisherigen Filmen und deuten dann immer nur so Sachen an oder behaupten dann nachträglich, ja, die eine Person ist ja eigentlich homosexuell angelegt. Jetzt wirklich klar aussprechen tun sie es auch nicht. Es ist zwar mehr als offensichtlich und auch relativ klar dann kommuniziert. Aber
ja, die Figur outet sich, was auch zu dem Zeitpunkt natürlich gar nicht mehr so nötig war, aber sie outet sich in einem Gespräch. Aber es wird, wie du schon richtig gesagt hast, immer noch nicht ausgesprochen. Er sagt nicht irgendwie, dass er queer ist oder schwul oder wie auch immer, sondern er sagt nur so wieder auf dem letzten Meter doch wieder umgedreht, ich stehe halt auf anderes, ja, so in die Richtung.
Was ja auch alles bedeutet. Vielleicht steht er ja auch auf Leoparden. Aber gut, ja, davon mal abgesehen, dass das auch nicht so wirklich alles wieder reingepasst hat und dass man da wieder probiert hat, auch so Thematiken wieder unterzubringen, auch von Emily Blunts Charakter her, schafft es dann Disney dann aber nicht, das auch wirklich ernsthaft oder konstant dann unterzubringen. Denn auch dann
so durchzuhalten einfach.
Ja, sie sind dann gleichzeitig so, du hast es gesagt, dass hier der schwule Charakter dann irgendwie für mehrere Witze herhalten muss. Unter anderem auch Witze, die doch ziemlich homophob sind, muss man sagen.
Er ist einfach nur der Klischee super feminine Mann, der einfach auch exakt in die Rolle gesteckt wird, aus der Frauen die letzten 60 Jahre raus wollten, verzweifelt. Der auf so eine Jungle Cruise Mini-Bootsreise mitten im Urwald seine Golfausrüstung und seine ganze Kleidung und 1000 Koffer mitnimmt und so. Und das ist halt so absurd, weil im ersten Moment wollen sie so den Eindruck vermitteln, wir haben jetzt mal die Gender reversed. Jetzt ist hier die Frau, die Ärmel hochkrempelt und der Mann, mit dem sie kommt, ist halt dieser Typ, der viel zu viel Klamotten mitgenommen hat. Aber dann ist es natürlich eigentlich nicht ein Mann, der aus dem Patriarchat kommt, sondern es ist halt einer, der eigentlich einer noch kleineren Minderheit angehört, die im Kino, wenn, dann in solchen Rollen halt meistens zu sehen ist. Zum Glück nicht mehr immer, aber meistens.
Ja, und von der Darstellung des Charakters mal ganz abgesehen, sind dann auch wirklich die ausgesprochenen Witze. Hier, es gibt da einen, wo irgendwie so ein Speer einem aus dem Körper gezogen wird oder so. Und dann ist dann auch irgendwie so der Witz, soll ich mal hier meine Hände an den Stick legen oder so, wird dann mehr oder weniger so gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und alle sagen so direkt so, nein, du doch nicht. Und er sagt so, oh, ich meinte natürlich den Speer. Und du denkst ja so, okay, worauf zielt jetzt dieser Witz ab? Erstmal ist er irgendwie ziemlich homophob, dann glaube ich, dass die wenigsten Kinder den verstehen. Und witzig ist er auch noch nicht mal. Also solche Sachen sind ja nicht nur bei dem Charakter, sondern eben auch bei dem von Emily Blunt. Da wollen sie dann eine starke weibliche Figur drin haben, die aber dann doch wiederum so eher als so diese total, ja, engstirnige Emanze schon fast dargestellt wird, die dann aber doch immer wieder die Hilfe von The Rock braucht, dem starken Mann, der für sie die Aufgaben übernimmt.
Die dann im klassischen Sinne auch wieder gerettet werden muss, nur mit diesen Alibi-Moves, dass sie dann, während sie gerettet wird, auch noch was zu tun bekommt. Aber erst so im Endeffekt dann drangehangen.
Ja, und das ist genau das, was ich meine. Das kriegt Disney einfach nie wirklich hin. Die kommen nie aus ihren eigenen Klischees und Rollenbildern irgendwie raus. Die nennen dann die Charaktere vielleicht irgendwie anders oder probieren das irgendwie zu ändern, aber letztendlich läuft es dann auf dasselbe wieder hinaus und das macht es dann irgendwie ärgerlich und das macht es dann auch irgendwie auffällig, weil ich glaube, kein Mensch würde jetzt überhaupt darüber reden und ich finde es auch leidig, bei jedem Film das immer anzusprechen, diese ganze Gender-Thematik und sonst was, aber es fühlt sich dann immer so aufdringlich an, wenn es dann extra Szenen gibt, die dann in den Film reingeschrieben werden, wie zum Beispiel das Coming Out dann gegenüber Dwayne Johnson da von ihrem Begleiter. Passt null in den Film, passt null zwischen die beiden Charaktere, dass das überhaupt ein Gesprächsgegenstand zu dem Zeitpunkt ist, weil die sind jetzt nicht unbedingt wirklich eng miteinander und zu dem Zeitpunkt auch, würde ich nicht sagen, also weder befreundet, noch haben sie irgendwie mehr als 10 Sätze miteinander gewechselt. Dass es dann dieses so beim Mondschein Gespräch zwischen Männern gibt, die dann sich darüber äußern und die Reaktion von Dwayne Johnson dann zu einer Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Anbetracht der Rolle, die The Rock da spielt, wenn man da jetzt die Spoiler noch nicht vorwegnimmt, wo er herkommt und was er macht oder sonst was, ist dann auch so, na, ich weiß nicht, realitätsfern würde es dann wahrscheinlich noch am ehesten treffen.
Außerdem erinnern wir uns, er hat sich am Anfang gewundert, dass Emily Blunt eine Hose trägt.
Ja,
also
genau.
So ist ungefähr sein Stand.
Ja. Und sich auch total darüber aufgeregt, irgendwie. Und
ja,
spricht
ja.
Es immer wieder
und
an.
Er hänselt sie deswegen sogar den Film über. Ja, aber es ist halt auch wirklich, ich habe bis zu dieser Szene, wo die da zusammen dieses Gespräch hatten, wo übrigens auch der Bruder sagt, dass da, wo sie herkommen und in der Familie, das nicht so akzeptiert ist, wie er ist. und der deswegen auch mit seiner Schwester jetzt überhaupt da ist. Weil sie die Einzige war, die noch zu ihm gehalten hat, als er sich quasi geoutet hat. Und deswegen geht er jetzt mit ihr die ganze Welt, durch die ganze Welt, weil er ihr scheinbar jetzt was schuldet, weil sie was sehr Selbstverständliches getan hat.
Ja.
Er ist jetzt so ein bisschen wie ihr nerviger Sklave, wollte ich jetzt nicht sagen, aber der ihr für immer zu Dank verpflichtet ist.
Ja, das sind diese Punkte, die der Film dann eben nicht konstant gut zu Ende erzählt.
Mach doch einen selbstbewussten, starken, normalen Mann, der dann auch schwul ist, aber das gar nicht, das muss doch nicht auch sich dann direkt in so einer Klischee-Comic-Version so äußern, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, als es noch nicht war mit diesem Outing-Gespräch, bitte lass den nicht schwul sein, weil ich habe die Befürchtung schon die ganze Zeit gehabt, weil ab da, wo du es dann so andeutest, wie sie es gemacht haben, wird halt wirklich noch die Unterschrift drauf gesetzt. Ach, diese ganzen Witze bisher in dem Film, die gehen halt alle nur auf Kosten davon, dass er homosexuell ist und Homosexuelle sich total lustig, tuntig verhalten, ja, und voll blöd anstellen.
Und nicht nur das, es ist einfach auch nur Mittel zum Zweck, um diese Dynamik innerhalb der Gruppe so zu positionieren: der Schwule schwach, der Alpha-Mann dumm, mhm, und Emily Blunt stark und emanzipiert. Und
ja, und vor allem, die Frau ist jetzt einfach nicht mehr die Schwächste, weil wir haben ja noch einen Schwächeren.
Ja,
jetzt,
genau, das meine ich.
Und in der Gruppe.
Das genau. Ist dann so, weiß ich nicht, also das ist dann irgendwie komplett fehlgeleitet und in die Richtung sollte es eben nicht gehen. Und so, genauso machst du es, wenn du es extrem falsch veranstaltest.
Ja, und um das nochmal zu erklären, ich glaube jetzt nicht, dass bei Disney oder jetzt auch hier der Regisseur oder alle anderen Beteiligten, dass die jetzt deswegen irgendwie homophob sind oder da irgendwelche dunklen Gedanken verfolgen, sondern das ist ganz einfach, wenn die Leute, die das Geld für den Film letztendlich freigeben, die Produzenten und Studiochefs, wenn die zusammensitzen und sich die Marktanalysen angucken und das Publikum mal so durchgehen, okay, wer guckt alles diese Disney-Filme, wenn da eine zu große Prozentzahl ist, bei der sie sich, es muss noch nicht mal stimmen, wo sie sich einfach nur statistisch gesehen unsicher sind, ob diese Leute den Film noch gucken würden, wenn es vorher heißt, da sagt ein Mann offen, dass er schwul ist, und er sagt es auch ganz deutlich und es ist nicht nur so rumgeeiert. Das Wort wird benutzt oder so. Wenn die dann so sehen, oh, dann würden irgendwie in dem und dem Bundesstaat irgendwie 20% der Zuschauer wegbrechen, dann machen die das nicht, dann ziehen die das nicht durch. Und genauso wenig würden die halt aus genau dem Grund niemals auf die Idee kommen, The Rock zu einem homosexuellen Actionstar in diesem Jungle Cruise Film zu machen. Weil sie genau wüssten, so wollen die meisten Leute, die wegen The Rock ins Kino gehen, laut unseren Umfragen und Statistiken The Rock niemals sehen. Mhm. Und dann kommen die nicht,
ja, und gleichzeitig,
obwohl The Rock drin
gleichzeitig
ist.
Gleichzeitig kommt dann noch dazu, dass du dann merkst, dann, dass es auch wieder so aus Versatzstücken von anderen Filmen irgendwie zusammengeschustert ist. Und man dann wieder diese Vorstellung hat, wen von diesen Charakteren könnte man denn jetzt homosexuell sein lassen? Und dann fällt einem ganz schnell dieser weichliche Sidekick irgendwie ein, weil alle anderen so mehr oder weniger
rausfallen.
Wie der
Bruder bei die Mumie.
Ja, und dann hast du direkt so, aber diese, ja, dann wird es dann direkt irgendwie komisch, weil du hast diese Rolle immer noch mit den gleichen Tropes, die sie seit 100.000 Jahren haben innerhalb dieser Rolle, aber dadurch, dass du dem jetzt einen Namen gibst, dass diese Person schwul ist, hast du dann gleichzeitig irgendwie so ein Rollenbild, was ja, auch nicht weit entfernt ist von der Indianer mit Federn auf dem Kopf und einem Totempfahl.
Ja, und wenn man sich jetzt die Frage stellt, aber warum macht denn Disney dann so wie trotzdem diese ganzen Sachen, die zumindest den Anschein erwecken sollen, progressiv zu sein, weil sie halt jetzt voll in dieser Zwickmühle sind und das bei fast jedem Film deswegen machen, dass sie wissen, das ist halt der Teil der Leute, die ganz linksgerichtet super diesen progressiven Trip fahren und das auch bis zur Eskalation am liebsten sehen würden, dass das halt auch inzwischen ein großer Teil des Publikums ist. Also sie können gar nicht mehr so einen Mittelweg wirklich finden, der Sinn macht, wo sie sich sicher sein können, dass sie so die Allgemeinheit, diesen berühmten Mainstream sehr einfach treffen können, ohne in irgendeine Richtung was Besonderes zu machen. Jetzt wissen sie müssen irgendwie, gerade wenn du sehr Amerika-Box-Office-zentrierst arbeitest, sie müssen plötzlich unterschiedliche Extreme gleichzeitig bedienen oder zumindest so zufriedenstellen. Mhm. Und das haben sie ja hier wirklich genau mit dieser Figur des Bruders gemacht, so, dass die einen dann so hoffentlich sagen aus Disneys Sicht, boah toll, der erste openly gay Disney-Charakter, was nicht stimmt, was sie schon von anderen Filmen behauptet haben, was auch da noch nicht stimmte. Und auf der anderen Seite hast du die Leute, die sagen, ha, guck mal, der Idiot, der Schwule, wie tollpatschig das ist.
Ja. Ja, und das ist das Problem, wenn du probierst, Filme nach einem Publikum zu machen oder nach einer Nachfrage zu machen und nicht erstmal einen Film irgendwie nach einer Idee machst und dann guckst, wie der Film ankommt oder irgendwas Originelles machst, sondern wenn du den so zusammenschreien hast, dass er bestimmten Leuten gefallen soll. Und dann tappst du einfach immer wieder in diese Fallen und es fühlt sich dann auch irgendwie künstlich an. Aber ich muss sagen, ich hatte noch fast viel schlimmere Erwartungen an den Film, wenn ich da den Trailer gesehen habe, auch von dem, wie es da aussah und von der ganzen Stimmung, die der Film da mitgeteilt hat oder die da zu mir rübergekommen ist. Am Ende ist es dann für mich so ein Film, der nachmittags irgendwie auf dem Disney Channel läuft, wo sich irgendwelche 9- oder 10-Jährigen vorm Fernseher versammeln, sich das angucken, sich denken, okay, war ganz nett, aber jetzt den Film auch nicht unbedingt ein zweites Mal gucken. Die Stimmung hat der Film jetzt so bei mir hinterlassen. Ich fand, der war jetzt ganz kurzweilig. Ich habe mich jetzt nicht zu Tode gelangweilt, während ich den Film geguckt habe. Fand ihn auch nicht super ätzend, wie ich das nach dem Trailer erwartet habe. Aber mit den ganzen Sachen, die wir da eben gesagt haben, ist das jetzt auch nicht ein Film, den ich irgendwem groß da ans Herz legen würde oder den ich mir irgendwie nochmal angucken würde oder in ein paar Monaten groß in Erinnerung hätte. Der wird jetzt nicht bei mir am Ende des Jahres unter den Flop 5 des Jahres sein, aber ich freue mich, wenn ich am Ende des Jahres überhaupt noch, wenn ich alle Filme durchgehe, weiß, dass ich den gesehen habe.
Ich werde den relativ schnell einfach vergessen haben. Eben. Das stimmt schon, dass er nicht so extrem wehgetan hat. Ich habe mich schon über weite Strecken so leicht gelangweilt und immer mal wieder auf die Uhr geguckt. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ganz am Schluss, wenn es dann auch so ein bisschen mehr nochmal in so eine Indiana-Jones-artige Richtung mit ein paar Elementen geht, dieses Rätsel, was sie da lösen müssen, das fand ich eigentlich ganz clever und fand ich irgendwie ganz cool. Also da habe ich schon deutlich dümmere Sachen in Filmen gesehen, wenn die so irgendwelche Katakomben die Türen öffnen müssen, indem sie da so ein Rätsel lösen, irgendwelche Steine irgendwo anders in Löcher stecken und sowas.
Ja, gerade halt auch so zuletzt hier diese fantastischen Tierwesen oder die neuesten Flucht der Karibik-Teile.
Ja, genau,
Teile,
stimmt.
So,
das sind auch mal die ganze Ecke schlechtere Filme und da war der zumindest schon solider, aber trotzdem ja so, nur was mich persönlich angeht, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich den übersprungen.
Ja, ich auch.
Der hat mir einfach zu wenig gegeben. Ja. Alright, wer will denn jetzt zuerst? Weil wir haben nur noch zwei Filme, die aber jeweils nur einer von uns gesehen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir zu beiden vielleicht nochmal was Einzelnes aufnehmen. Ich weiß nicht, wie besprechenswert The Green Knight ist, aber die Kritiken sind bisher, glaube ich, recht gut gewesen. Und du hattest ja auch gesagt, der ist vom Regisseur von A Ghost Story unter anderem und von diesem Robert Redford, Gangster, alter Mann als Gangsterfilm, den wir auch ganz gut fanden.
Die ja schon fast nicht verschiedener sein könnten, die beiden Filme.
Wie jetzt auch der dritte, ne?
Wie jetzt auch der dritte, ja, genau. heißt das so viel wie, ich soll anfangen, ne? Also das war jetzt vermutlich die Einleitung.
Ich weiß gar nichts übrigens, außer dass Dave Patel mitspielt. Und dass der Film schon auf dem Stoff basiert, der ja auch schon einige Male verfilmt wurde, aus der ganzen weiter umfassenden Artus-Sage aus der Richtung. Liege ich da richtig?
Da liegst du richtig. Es gibt da ein Gedicht, was da mehr oder weniger innerhalb dieser Artus-Sage existiert, über einen Ritter der Tafelrunde, Sir Gawain, und den Green Knight. Und ich glaube, auch diese Geschichte wurde schon ein oder zweimal verfilmt. Allerdings bestimmt nicht so, wie sie jetzt verfilmt wurde. Also ohne die Filme zu sehen, bin ich mir da ziemlich sicher. Viele, die es böse mit dem Film halten würden, würden sagen, das war wieder so ein typischer A24-Kunstfilm. Und das haben auch viele gesagt nach der Pressevorführung.
I'm all in.
Ja, und zu Recht bist du all in, weil ich fand den Film grandios und würde sogar fast so weit gehen zu sagen, dass das einer, wenn nicht sogar der beste Film ist, den ich dieses Jahr gesehen habe. Der hat eine wirklich großartige Art, die Poesie von so einem Gedicht in einer Filmsprache umzusetzen. Das fängt an mit der Musik, die da irgendwie das Ganze untermalt. das sind die Kostüme, das ist die Art, wie der Film gedreht ist, den ganzen Look, den der Film hat, aber auch gleichzeitig die Art, wie es erzählt ist. Das ist dann auch in so, ich will nicht Kapiteln sagen, sondern man würde ja vielleicht aus der Zeit, wo das Ganze dann herkommt, mehr von Strophen sprechen. Das ist alles sehr, sehr traumartig, fühlt sich der Film an. Es ist dann gleichzeitig, und das gibt die Geschichte schon vor, so eine Parabel, so ein bisschen. Ich kann ja mal kurz die Geschichte zusammenfassen, für die, die es nicht kennen. Es ist dann...
Für mich zum Beispiel.
Ja, ich kannte es vorher auch nicht, also das muss ich auch sagen, aber ist wohl doch relativ bekannt, weil viele jetzt auch in der Pressevorführung zum Beispiel kannten das schon, und das ist wohl auch irgendwie die Lieblingsgeschichte von J.R.R. Tolkien, habe ich im Nachhinein gelesen, und auch andere Autoren haben sich da irgendwie mehrmals drauf bezogen. Auf jeden Fall ist die Handlung: am Weihnachtsabend sitzt da die Tafelrunde irgendwie beisammen bei so einem Fest. Der Dev Patel ist der Sir Gavin, der gleichzeitig aber auch der Neffe von Artus ist. Artus ist schon in einem ziemlich hohen Alter dort mit seiner Frau, kurz vorm Sterben, und die großen Gefechte sind alle geschlagen, und dann, während sie dann da sitzen und essen und trinken, geht dann die Tür auf, es kommt ein Ritter auf seinem Pferd rein, der komplett in Grün gekleidet ist, auch so ein bisschen aussieht wie so eine, ja, so eine Sagengestalt, nicht wirklich menschlich. Und schlägt vor, dass es zu so einem freundschaftlichen Duell kommen soll zwischen irgendeinem, der sich dort freiwillig meldet, und ihm. Und der Schlag, der da ausgeführt wird, muss dann von der Person, die den Schlag ausführt, ein Jahr später entgegengenommen werden. Also sprich, in dem Fall ist es Dev Patel, der dann gegen den kämpft, und er köpft diesen grünen Ritter, nur dass der Kopf dann immer, also kommt dann wieder drauf, und der ist wieder am Leben. Und er sagt dann, ein Jahr später muss er zu ihm kommen, in seine Kapelle, die da irgendwo ist, ein paar Tagesreisen entfernt, und muss diesen gleichen Schlag von ihm entgegennehmen. Dafür kriegt er allerdings seine Waffe für ein Jahr, so eine Axt, und hat irgendwie alles Geld und Ruhm oder sonst was für ein Jahr zur Verfügung.
Darf ich die Frage stellen, warum Dave Patel ihm den Kopf abgeschlagen hat und nicht irgendwas Einfacheres, Leichteres gemacht hat mit so einer leichten Verwundung?
Ja, darfst du stellen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da irgendwie von dem Film vorwegnehmen will. Aber, geht da immer auch sehr viel um Ehre und um Rang innerhalb da der Gesellschaft. Und der Dev Patel ist dann auch einer, der vielleicht auch insgeheim so ein bisschen darauf hofft, da einen höheren Rang zu erhalten. Weil er ist auch der Einzige aus der Tafelrunde, der nicht wirklich eine Geschichte zu erzählen hat, der nicht viel erlebt hat. Das wird da auch sehr speziell irgendwie nochmal angesprochen.
Ey Leute, ich habe eine geile Geschichte. Heute habe ich wirklich eine geile Geschichte. Morgen wird mir einfach der Kopf abfallen, wenn ich hier in der Tafelrunde sitze. Versuch das mal zu toppen.
Ja, aber so läuft es nicht ab. Also es ist nicht so, der Person fällt dann ein Jahr später einfach der Kopf ab, sondern er muss dann wirklich dahin reisen und muss sich diesem Ritter stellen. Und mehr oder weniger dann, das ist so ein Ehrenwort, was er ihm gibt. Und das.
Ich bin mal gespannt, ob der Ritter jemals irgendjemanden wiedergesehen hat, der da in der Höhle war.
Ja, und das ist eben auch so ein bisschen, glaube ich, diese Thematik von der Geschichte. Wie ist dein Ehrempfinden? Gehst du dann auch wirklich dahin? Und lässt dich dann darauf ein, wo du dein Wort gegeben hast? Oder drückst du dich so ein bisschen vor der Sache? Das ist so diese...
Also es ist so ein bisschen, aber auch schon so eine Warten auf Godot-artige Sache, ne?
Das ist allerdings auch also wirklich nur so die Grundprämisse und die Rahmenhandlung. Es geht dann letztendlich darum, die Reise von Dev Patel zu diesem Ritter hin, und die Personen, denen er da begegnet, die traumartigen Sequenzen, die sich ihm da irgendwie... ja, ereignen, und die Reise durchs Land und verschiedene, ja, Proben, die ihm da auch noch gestellt werden, was seinen Charakter angeht, was sein Ehrempfinden da auch angeht. Und das ist schon wirklich, ja, ziemlich cool gemacht von dem ganzen Erlebnis, was der Film einem vermittelt. Es ist da gar nicht mal so sehr, dass man da der riesen Story da irgendwie folgt oder Rahmenhandlung, sondern es ist wirklich sehr traumartig gestaltet, das Ganze. Und das war es, was ich wirklich echt genossen habe an dem Film und was auch wirklich Spaß gemacht hat, den Film zu gucken, weil der hat so ein Gefühl einem vermittelt, was man ja ganz selten irgendwie bei Filmen hat, dass dieses Gefühl wirklich irgendwie was Besonderes zu gucken. Was so eine eigene Handschrift hat, was eine eigene Stimmung vermittelt und wo man irgendwie, wenn man den Film zu Ende gesehen hat, sich so denkt, ich könnte den Film jetzt nochmal gucken. Ich hätte jetzt Bock, das Ganze nochmal zu gucken und nochmal irgendwie dieses Erlebnis zu erleben und in diese Welt und in diese Stimmung reingesogen zu werden. Und das, weiß ich nicht, das war's, was ich da echt so überragend fand und weswegen ich es cool fände, wenn du den auch irgendwie nochmal gucken würdest und wir was zusammen zu aufnehmen würden.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Trailer vor längerem mal gesehen und hatte so nur so gelesen. Ich wusste gar nicht, was das ist. The Green Knight. Und das Titelbild war erstmal nichtssagend und ich dachte eigentlich, es kann ja nur scheiße sein. Es klingt jetzt schon scheiße. Dann habe ich einen Trailer gesehen und den fand ich schon relativ cool. Und der hat genau das, was du gerade gesagt hast, dass das irgendwie alles so intriguing ist und so, als wenn man gerade was Besonderes sieht.
Und der Trailer, muss man sagen, der hat relativ wenig vom Film vorweggenommen. Also da sind wirklich nur so die ersten 10 Minuten, die da so ein bisschen abgefrühstückt werden. Und deswegen war das für mich auch so was total Überraschendes. Ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Ich kannte weder die Geschichte, noch wusste ich, was für eine Art von Film das ist. Das Einzige, was mich eben angesprochen hat, ist David Lowery, von dem ich ja schon dann ein Fan bin von diesen zwei Filmen, die ich bisher von ihm gesehen habe. Und dass das Ganze unter der Flagge von A24 läuft, die ja auch sich in den letzten Jahren als wirklich so ein Qualitätsmerkmal irgendwie so herausgestellt haben. Also da haben wir ja ganz selten Filme gesehen, die uns nicht gefallen haben. Und ja, und dann habe ich mich dann eben auch irgendwie dann so auf diese Reise begeben, ohne zu wissen, was da passiert oder was sich mir da bietet. Ja, also ich war da wirklich mehr als begeistert von dem Film.
Ja, mich hast du auf jeden Fall an Bord geholt und dann machen wir das auf jeden Fall, uns den noch anzugucken.
Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht die zu krasse Erwartungshaltung jetzt geliefert.
Doch, hast du. Ja. Du hast gesagt, es ist wahrscheinlich der beste Film des Jahres, das hast du gesagt.
Ja, für mich ist es das auch, aber es ist ja dann immer schwierig, mit was für einer Erwartungshaltung man auch reingeht. Ne? Wenn ich jetzt gar nicht...
Ja, mit der Erwartungshaltung, dass es der beste Film des Jahres ist, gehe ich jetzt da rein. Dankeschön. Ja.
Das tut mir leid, wenn ich jetzt dann...
Ich danke Ihnen vielmals.
Aber ja, wie gesagt, ich fand den klasse und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er dir gefallen wird. Und kann den auch so nur jedem...
Ich schicke dir jetzt auch mal eine Erwartungshaltung.
...ins Herzen legen, ja.
Ich schicke dir eine Erwartungshaltung an den Film Old von unserem guten Herrn M. Night Shyamalan. Der ist scheiße. Der ist einfach wirklich pottscheiße. Und du wirst ihn hassen, ich weiß es jetzt schon. Ich will aber dennoch mit dir eine Spoiler-Kritik machen, weil es einfach so viel Bullshit da zu besprechen gibt und so viel einfach wieder völlig absurdes auch Filmmaking von Shyamalan. Aber ich kann jetzt so gut wie gar nichts über den Film sagen, was nicht schon für Leute, die einfach selber den noch gucken wollen, grundsätzlich schon zu viel gespoilert wäre. Um es am besten zu beschreiben, ohne zu viel zu verraten, ist es eigentlich wie eine sehr schlechte Folge Lost in Spielfilmlänge, die aber auch mit der, die auch irgendwie so eine eigene Handlung natürlich erzählt, aber die schlechtesten Elemente der schlechtesten Folgen von Lost so in sich vereint. Das ist so das Einfachste, um auch das Gefühl zu beschreiben, das man hat beim Gucken, wo man immer wieder denkt, hä, das ist aber weird, aber das wird wahrscheinlich auf irgendwas hinauslaufen. Hä, warum verhalten die sich hier so komisch? Warum ist die Figur jetzt da aufgetaucht? Wer ist er eigentlich? Aber das wird später bestimmt alles aufgeklärt. Und es gibt eine Art von Aufklärung, was so das große ganze Konzept des Films angeht. Aber 1000 Kleinigkeiten verlaufen halt im wahrsten Sinne des Wortes so im Sande bis dahin. Und diese große, tolle Lösung würde ich jetzt auch noch nicht mal als Plot, als Twist bezeichnen, als großen Shyamalan-Twist, weil der Film eigentlich das schon sehr klar in seinen Anfangsszenen, als noch nicht so die eigentlichen Geschehnisse in Gang treten, da kommt erstmal nur so eine Familie in so einem abgelegeneren Urlaubsresort an, das so ein bisschen Fantasy Island-mäßig, auch mit diesem Faktor, dass man schon direkt weiß, da stimmt was nicht, sich präsentiert und alles ein bisschen auch zu schön, um wahr zu sein. Und dann landen sie so als Ausflugsziel mit ein paar anderen Leuten an so einem Strand, der ihnen als so ein ganz tolles Erlebnis beschrieben wird. Und plötzlich können sie da aber nicht mehr weg. Wenn sie versuchen, wieder wegzugehen, wird ihnen schwindelig. Und sie haben aus irgendeinem Grund ganz, ganz viel zu essen mitbekommen und solche Sachen. Sie lernen sich halt kennen und finden Sachen über sich heraus, die sie irgendwie miteinander verbinden oder die scheinbar eine größere Bedeutung haben, als sie ursprünglich dachten. Und dann finden sie nach und nach heraus, was überhaupt der Strand, was er für einen Einfluss auf sie hat, was da besonders ist an diesem Ort, und müssen sich dann rein drauf machen und halt versuchen zu fliehen, weil das natürlich schon auch ein Horrorfilm ist, wo es den Leuten nicht so gut ergeht. Und eine Notiz, die ich mir auch gemacht habe, ist, weil alle Protagonisten in dem Film sich massiv, ähnlich wie in dem Film The Happening, von Anfang an völlig irrational, merkwürdig und so unecht verhalten und auch innerhalb der Handlung vieles gar keinen Sinn macht, wie sie reden, auf welche Art sie reden, was sie sagen und so und wie sie sich bewegen. Das ist alles immer so nur weird, der Weirdness wegen scheinbar. Und manchmal auch sehr sprunghaft bei manchen Figuren. Da kann man dann überhaupt nicht mehr folgen. Okay, was soll das jetzt alles? Aber vor allem wird der Film immer dann, wenn er kurz das Potenzial hat, durch die Sachen, die halt da passieren, gruselig zu werden oder irgendwie so eine Art von surrealer Spannung aufzubauen. Die Grundidee hätte das Potenzial dafür gehabt, wie so eine okay Twilight Zone-Folge. Aber es ist dann halt eben doch eine schlechte Lost-Folge geworden, weil dann immer statt mysteriös, gruselig und intelligent zu werden oder atmosphärisch zu werden, der Film sich entschieden hat, einfach nur komplett hysterisch zu werden. Dass alle nur so wild durcheinander brüllen, völlig absurd irgendwie miteinander kämpfen, durch die Gegend laufen, immer am Schreien sind. Genau dann, wenn man eigentlich mal was hätte wirken lassen können oder halt in irgendeinem interessanten Punkt mal sehr, ruhig surreal hätte zeigen können. Und das hat alles, also jede Entscheidung, die auch Filmmaking-mäßig hier getroffen wurde, hat dem Film so ein bisschen Potenzial, das er eigentlich gehabt hätte, so beraubt. Und wir haben, glaube ich, ähnlich schon über den letzten Film von ihm, den wir gesehen haben, Split, geredet. Haben da dann festgestellt, dass in der Rückbetrachtung eigentlich auch Unbreakable gar nicht so gut war, wie zumindest ich ihn aus der Kindheit in Erinnerung hatte. Vielleicht halt, also mit Sicherheit, The Sixth Sense immer noch als ein zumindest guter Film stehen bleibt.
Aber auch der, muss man ja sagen, also finde ich, ist leicht überhyped.
Ja.
Weil der ja auch irgendwie von seinem Twist lebt, aber
nach
jetzt so rein
Twist,
als Film.
Ja.
Und rein, wie der geschrieben ist, finde ich, hat er auch so seine Schwächen, die sich dann eben in den späteren Filmen irgendwie immer deutlicher rauskristallisieren bei den Filmen von ihm. Aber gut, man muss denen lassen, auf eine gewisse Art machen die alle ihr Geld. Ich meine, jetzt hier so ein The Happening, glaube ich, und hier Lady in the Water haben natürlich jetzt, waren ja eher Flops und haben vielleicht gerade so ihre Produktionskosten wieder eingespielt, aber die meisten anderen sind ja alles Filme, die relativ wenig kosten und dann einfach nur dadurch, dass er da schon seine eigene Marke ist, immer noch so einen Mindestbetrag einspielen, dass man die schon als finanzielle Erfolge bezeichnen kann. Und dann zwischendurch natürlich immer diese Riesenerfolge wie eben Split oder Sixth Sense und Signs, die haben ja, glaube ich, sehr viel Geld eingespielt. Oder auch so ein The Visit.
Genau, den wollte ich auch noch gerade erwähnen. Ich meine, ich hätte vorhin Split gesagt, aber obwohl ich den auch ein bisschen überhyped fand, meinte ich natürlich Glass war der Film, den wir so super schlecht fanden. Und der war ja auch einfach so schlecht gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch Opfer dieser M. Night Shyamalan merkwürdigen, dieser Treue, weil ich auch in diesen Film jetzt wieder, genau wie in Glass gegangen bin, so nach dem Motto, ich hoffe, der wird jetzt wieder gut. So, aber mit diesem merkwürdigen Wieder, weil eigentlich dieses, wann war das denn zuletzt mal vorher mal gut. So, aber trotzdem bin ich immer so, vielleicht wird es jetzt wieder doch gut. Ich drücke ihm die Daumen. Ich wette irgendwie aus irgendeinem Grund immer für ihn und traue ihm immer zu, dass er doch nochmal so einen Knaller wie Sixth Sense raushaut, jetzt was den Originalitätsfaktor oder so zumindest angeht. Und obwohl ich immer wieder enttäuscht werde, das ist crazy.
Ja, aber davon lebt er und davon kriegt er seine Filme auch irgendwie finanziert. Dass er einfach sich so auch so seiner eigenen Art von Filme so ein bisschen so eine Nische kreiert hat. Dieses M. Night Shyamalan ist bekannt dafür, dass er einen Twist macht oder dass er irgendwie was Krasses am Ende noch hat, was ja auch eigentlich gar nicht mehr der Fall ist. Aber das ist das, was irgendwie die Leute in die Sitze bewegt. Und ich glaube, selbst Leute, die sich jetzt nicht groß mit Filmen auskennen, wissen irgendwie, wer M. Night Shyamalan ist, wissen irgendwie, was sie kriegen, wenn sie da die Filme sehen oder sind so wie du, dass sie die schlechten Filme irgendwie alle vergessen und immer darauf hoffen, dass der nächste wieder irgendwas Originelles bringt.
Ich meine, das Poster sieht doch wieder interessant aus und selbst wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein Film von ihm ist, wenn ich jetzt so mir die aktuellen Filme angucken würde, würde ich den aufgrund des Posters in Betracht ziehen.
Wobei ich fand schon den Trailer irgendwie echt uninteressant, aber bin da glaube ich auch schon inzwischen weg, was ihn angeht.
Es kommt halt auch alles zusammen. Also die Make-up und Visual Effects, die auch für viele Aspekte des Films gar nicht so unwichtig sind, auch erzählerisch, damit da die Sachen, die da etabliert werden, auch irgendwie zusammenpassen und nachvollziehbar auch mit, also sich auch optisch äußern, die sind einfach nicht gut und passen nicht zu dem, was der Film behauptet, was man da angeblich sieht. Und es gibt so viele Aspekte und was ich eben noch sagen wollte zu diesem Hysterischen, das wirkte fast so, als wenn die Leute sich verhalten, als wenn sie in einem Slasher-Film wären, obwohl gar kein Slasher da ist. Das ist mir einfach so auf den Keks gegangen und dann kam es aber noch schlimmer. Zu dem Punkt bin ich auch noch nicht gekommen, was der Film einem hier so präsentiert und was der Film auch antagonisiert. Es geht halt schon in die Richtung, gerade die Dinge und die Berufsstände zu antagonisieren, die ausgerechnet jetzt gerade in der Pandemie so das sind, woran man glauben muss und dem man vertrauen muss. Ich würde das normalerweise auch, und jetzt auch jetzt, ich werfe das dem Film nicht so ganz bitterböse vor, weil ein Film das auch durchaus darf, gerade wenn das halt so ein absurder Horrorfilm ist. In wie vielen anderen Horrorfilmen sind am Ende die Bösen auch Sachen gewesen, die eigentlich im echten Leben gut sind, weil man gerade dann auch mit dieser umgedrehten Logik spielt. Nur hat der Film vielleicht auch das Pech, ich fand es halt jetzt als Zuschauer einfach super ärgerlich, weil es so unglücklich vom Timing her ist, dass dieser Film mit seiner Message am Ende und dem, was er da zeichnet, der falscheste, schlechteste Film zum falschesten, ungünstigsten Moment einfach ist. So auch genau den Leuten in die Karten spielt, die gerade mit ihrer Anti-Impfhaltung und Anti-Wissenschaftshaltung so eine Blockade sind, dass wir nicht noch besser durch diese Pandemie durchkommen. Und für solche Leute und gerade für Verschwörungstheoretiker sehe ich ein sehr großes Potenzial, und da können wir in unserem Spoiler-Podcast natürlich viel genauer und ausführlicher drüber reden, dass sie teilweise diesen Film auf längere Sicht sehr idolisieren werden, Motive aus dem Film uns in Verschwörungstheoretikerforen immer als Beispielbilder zur Illustration gezeigt werden oder halt in irgendwelchen zusammengeschwurbelten Forenpostings halt dafür dann herangezogen werden, weil sie halt genau auf solche Schwurbersachen sehr gut draufpassen. Das ist wie wenn du einen Hohle-Innen-Erde-Film gemacht hättest für Hohle-Innen-Erde-Verschwörungstheoretiker und die dann 10 Jahre später so sagen, das sind echte Fotos aus der Hohle-Innen-Erde, guckt euch die mal an. Das ist eine Doku. Das wurde uns als fiktiver Film verkauft, aber in Wahrheit ist das eine Doku, das dürfen die nur nicht sagen. So in die Richtung, das blöde Potenzial hat dieser Film, so wie er ist und zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt rauskommt vor allem. Deswegen...
Da wird er da sein.
Ist Geld aber auch machen. So ein schlechter Film. Ja, das ist gut vorstellbar. Aber auch abgesehen davon ist er einfach schlecht gewesen. Und das ist alles, was ich... Eigentlich kann ich ohne irgendwas zu spoilern nur sagen, Mann, war der schlecht.
Eigentlich kannst du, ohne ihn gesehen zu haben, sagen, Green Knight ist der Film, den man sich von dem Filmmenü diese Woche angucken sollte.
Ja, und noch einen, den ich nicht an dieser Stelle rezensieren werde, weil ich das schon getan habe, bei golem.de ist heute mein Artikel zum Filmstart erschienen über die Doku Alles ist eins außer die Null oder außer der Null. Alles ist eins außer der Null. Und das ist einerseits ein Film über die Entstehung und dann auch nochmal so im Zeitraffer eigentlich die Gesamtgeschichte und die Grundsätze des Chaos Computer Clubs und auch eine sehr gut gemachte Doku, die extrem viel Archivmaterial, auch so Insider-Videoaufnahmen, weil da quasi immer überall seit der Gründungsphase jemand eine Videokamera dabei hatte, kann da auf einen riesigen Fundus an total interessanten Einblicken zurückgreifen, die sehr transparent einfach auch da offengelegt werden. Aber das wäre auch noch sehr Standard gewesen für so eine Art von Jubiläumsdoku. Aber was den Film wirklich noch eine viel persönlichere Note gegeben hat und einfach noch eine ganze Ecke besonderer gemacht hat, ist, dass er diesen Chaos Computer Club und seine geschichtlichen Ereignisse nur als Rahmen nimmt, in deren Mitte er das Porträt eines der Gründer und eigentlich auch so der Gründerseele des Chaos Computer Clubs zeichnet. Das ist dieser Wau Holland, ist eigentlich auch nur sein Künstlername, verkünstelter echter Name, der so umgeformt ist, der schon vor genau auf den Tag, wo der Film erscheint, 20 Jahren verstorben ist, aber eben gerade so in den ersten 10 Jahren und bei den ersten großen Coups, die der Chaos Computer Club hatte, das absolute Gesicht in der Öffentlichkeit war, aber auch hinter den Kulissen der war, der die Hackerethik hochgehalten und etabliert hat für den Chaos Computer Club, der diese ganzen Grundsätze von Datenschutz, von freier Verfügbarkeit von Informationen, überhaupt der ganzen Freiheit des Internets und so, diese ganzen Sachen so sehr prinzipientreu und es war schon bei ihm auch eine Ideologie, aber sehr idealistisch, das einfach diesem Chaos Computer Club so eingeimpft hat von der Geburt an und das lange so beispielhaft vorgelebt hat. Und das sind halt die Ursprünge, die man sieht an seiner Person und anhand seiner auch persönlichen Sachen, die man über ihn erfährt, auf denen das bis heute da aufbaut. Und das ist ein hochinteressanter, aber halt auch sehr gut und spannend und unterhaltsam gemachter Film, dem auch durchaus kurzweilig als Doku gucken kann, der halt nicht so trocken den Stoff nur so aufbereitet. Also kann ich sehr empfehlen und bei golem.de habe ich das nochmal ein bisschen detaillierter als Artikel geschrieben.
Dann bleibt nur noch eine Frage. Reines Kino-Release oder ist der auch irgendwie...
Tatsächlich.
Ja, okay.
Also jetzt gerade Kino-Release, er soll in über 50 Kinos in Deutschland laufen. Auf der Chaos Computer Club Seite gibt es auch eine eigene Rubrik, wo die alle gelistet sind. Es gibt so eine Art Roadshow, wo dann auch Chaos Computer Club Mitglieder und Leute, die teilweise dann auch diesen Wau Holland selber kannten, ehemalige Wegbegleiter, auch dann nochmal so ein Vorwort machen und so. Aber es gibt auch normale, handelsübliche Kinovorstellungen. Ich schätze mal, auch wenn das erstmal viel klingt mit diesen über 50 Kinos, das werden dennoch vereinzelte Vorstellungen, vor allem in Programmkinos sein. Und vielleicht hier und da, manchmal machen das ja die Multiplex auch so außer der Reihe, läuft ja auch mal ein Multiplex-Kino, aber ich glaube, man muss sich da schon ein bisschen umgucken. Aber ich denke, ab Januar kommt der als DVD-Release laut Amazon-Listung. Ich glaube, am 11.01. ist der da gerade im System gelistet. Also um den Dreh da dürfte er dann auch als VOD zu sehen sein.
Kriegt man auch als Aktion eine Club Mate dazu umsonst.
Stimmt das?
Nee, keine Ahnung. Aber das erinnert mich nochmal an den Chaos Computer Club, weil war das nicht irgendwie so ursprünglich so ein Getränk, was da in den Kreisen relativ beliebt
Kult
war.
Wurde.
Ja, Kult wurde.
Mhm. Ja, und lustigerweise habe ich auch, um mich wach zu halten, weil ich noch die ganze Nacht an dem Artikel geschrieben habe, habe ich auch Mate getrunken, um mich wach zu halten. Und habe ich noch nicht mal so dran gedacht,
Siehste,
dass es auch passend ist. Ja, da brauchte ich wieder meinen Patrick.
Zumindest dafür bin ich ja dann gut.
Da freue ich mich.